hieß er das letzte Lied. Sein Name heißt wunderbar, Jesus, mein Herr. Er, der Allmächtige, Schöpfer der ganzen Welt. Sein Name heißt wunderbar, Jesus, mein Herr. Diesen wunderbaren Herrn besingen wir. Für diesen Herrn leben wir. Und dieser Herr kam in diese Welt. Und das ist nur schon an sich eine interessante und verblüffende Sache. Gott besucht die Menschen. Und wenn Gott in diese Welt kommt, dann, denke ich, müsste ja einiges Sonderbares und Besonderes damit zusammenhängen. Und heute Morgen wollen wir das miteinander betrachten, und zwar im Lukas-Evangelium, wo der Engel Gabriel der Maria die Geburt Jesu ankündigt. Lukas-Evangelium Kapitel 1, ab Vers 26, die mitlesen möchten. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einen Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende nehmen. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Darum wird das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit deinem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, sie sei unfruchtbar. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Der König wird kommen. Das ist die Botschaft, die Gabriel der Maria, eine Frau in Nazareth, verkündigt. Und wir werden vier Punkte hier in dieser Geschichte betrachten. Zum einen werden wir sehen, dass das in eine besondere Situation vor uns steht hier. Eine besondere Ankündigung, als drittes eine besondere Empfängnis und als viertes eine besondere Bereitschaft. Eine besondere Situation. Vor gut sechs Monaten erschien derselbe Engel Gabriel dem Zacharias im Tempel, als er beim Räucheropfer war. Natürlich war Zacharias sehr erstaunt, dass auf einmal in dem Tempel ihm ein Engel begegnet. Aber es war nichts wirklich Außergewöhnliches, weil wo sollte dann ein Engel erscheinen als im Tempel? Wo konnte man Gottes Gegenwart stärker erwarten als im Tempel in Jerusalem, wo es ja Gott auch gesagt hat, dass er dort in besonderer Weise gegenwärtig sein wird. Ganz anders ist aber der Ort, an dem Gabriel Maria begegnet. Maria lebte in Nazareth im Lande Galiläa Und diese Gegend galt nicht als bevorzugte Lage. Also nicht so, wie ich vom rechten Zürichseeufer komme, wo man immer denkt, ah, das ist schön, wie die wohnen, sondern da, wo ich aufgewachsen bin, im Limmatal, was eigentlich eher als das Ruhrgebiet der Schweiz gilt, nebst Basel im Industriegebiet. Also es war keine bevorzugte Gegend. Denn als Philippus dem Nathanael erzählte, dass Jesus aus Nazareth sei und dass er der sei, den Mose verkündigt hätte, sagt Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Was kann aus dieser Gegend Gutes kommen? Und die Pharisäer sagten zu Nikodemus, bist du auch ein Galiläer? Forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Also gerade von diesem Ort, in diesem Gebiet, wo man gar nichts Besonderes erwartete, ja, wo man gar nicht hinzog, wenn man nicht musste, wo ein Mischvolk lebte, welches nach der Verschleppung des Volkes Israel 700 vor Christus dann aus dieser Gegend ein Mischvolk entstand. Und gerade aus dieser unwürdigen Gegend hat Gott sich eine Frau ersehen, um seinen Sohn in diese Welt zu schicken. Maria ist verlobt mit einem Mann namens Josef, der zum Geschlecht Davids gehört, mit dem Bürgerort Bethlehem. Und David, das Geschlecht David, ist ja in Israel das königliche Geschlecht. Diesem Haus David ist denn der König verheißen, welcher für ewig regieren wird. Und Maria war also mit diesem Josef aus dem Geschlechte Davids verlobt. Und nun wird der Engel Gabriel zu Maria gesandt und begrüßt sie mit, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Maria ist erschrocken. Aber aus dem Text geht es hervor, dass sie nicht über die Erscheinung erschrak, sondern über die Worte des Engels. Es kann durchaus sein, dass Gabriel in menschlicher Gestalt erschienen ist, nicht so, wie wir uns das stets in Bildern vorstellen, wo ein strahlender Lichtengel erscheint. Sie ist nicht über die Erscheinung erschrocken, sondern über die Worte. Die Worte haben sie erschrocken. Und sie überlegt, was dieser Gruß wohl für eine Bedeutung haben sollte. Es war offenbar nicht üblich, so gegrüßt und so angesprochen zu werden. Du Begnadete des Herrn. Und der Engel beruhigt Maria und sagt ihr, sie solle sich nicht fürchten. Und beantwortet ihr auch gleich die Frage, die sie bewegt bezüglich des Grußes, indem er sagt, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Deshalb bist du eine Begnadete. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Maria hat Gnade bei Gott gefunden. Warum, wissen wir nicht. Und Gabriel scheint es ihr auch nicht gesagt zu haben. Hauptsache, sie hat Gnade bei Gott gefunden. Ist das nicht auch so bei uns? Oder könnte jemand von uns sagen, weshalb er Gnade bei Gott gefunden hat? Dann wäre es keine Gnade mehr, dann hätten wir es verdient. Ich weiß nicht, warum, dass ich an Jesus glaube. Warum mir diese Gnade widerfahren ist, dass ich weiß, dass Jesus der wahre Erlöser und Retter ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum mein Bruder das nicht so erfahren hat. Es ist Gnade. Gnade, die Gnade Gottes hat Maria erwählt und sie kann sich auf diese Gnade nichts einbilden. Sie kann nur dankbar sein. Und die Gnade, die mir widerfahren ist, indem dass ich ein Kind Gottes werden durfte, da kann ich keinen Verdienst nachweisen. Ich kann nur dankbar sein, dass ich Gnade bei Gott gefunden habe. Eine besondere Ankündigung. Der Engel sagt ihr nun, was es bedeutet, dass sie Gnade bei Gott gefunden hat. Sie wird ein Kind empfangen in ihrem Mutterleibe und einen Sohn gebären, den soll sie Jesus nennen. Nur noch ein kleiner Hinweis, das fand ich an sich interessant. Der Sohn wird im Mutterleib empfangen. Und dann kommt die Geburt. Also nur ein Hinweis für die Frage, wann beginnt Leben? Im Mutterleib. Jesus wird im Mutterleib empfangen und sie wird ihn dann gebären. Aber das nur so nebenbei. Auch Jesaja weist vor circa 400 Jahren vorher, weist er auf dieses Ereignis hin. Es heißt da im Jesaja, Kapitel 7, Vers 14, darum wird auch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und auf diesen Immanuel, Gott mit uns, hat ganz Israel gewartet. Sie waren in Erwartung auf den großen Erlöser. Dieser wird groß sein, sagt der Engel, und Sohn des Höchsten genannt werden. Ihm wird der Thron Davids gegeben und er wird König über das Haus Jakobs sein, für alle Zeiten. Denn sein Königtum wird kein Ende mehr haben. Dieser König wurde bereits dem König David aus Israel versprochen und angekündigt. Und Israel erwartete nun diesen König, der das Joch der Römer zerschlägt. Ganz Israel wartete darauf, dass dieser König kommt und das Reich Israel aufrichtet. Das war die Erwartung des Volkes Israels. Die Errichtung des davidischen Königreiches. Und das war und ist dem Volk Israel bis heute versprochen. Und nun hat Jesus während seinem Leben das Königreich noch nicht sichtbar aufgerichtet. Es ist ja nicht eingetroffen, was Gabriel gesagt hat. Das Königreich Israel hat noch nicht ewigen Bestand. Ist nun Jesus sein König oder ist er es nicht? Stimmt das, was Gabriel gesagt hat, oder stimmt es nicht? Hören wir doch, was Jesus selber sagt. Vor seiner Hinrichtung, bevor er gekreuzigt wird, stellt ihm Pilatus, der römische Verwalter, die Frage, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet ihm, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragt ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Und Jesus antwortet, du sagst es. Also er sagt, ich bin ein König. Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Jesus ist eindeutig König und sein Reich, wo seine Herrschaft für alle sichtbar wird, wird noch kommen. Das ist unser Advent. Gemeinde Jesu lebt immer im Advent. Auch im Januar. Im Februar, im März, im April. Gemeinde Jesu hat immer Advent. Warum? Sie wartet auf den König aller Könige, der dann das Reich aufrichten wird, das verheißen ist und das der Engel Gabriel hier verkündigt hat. Und im Glauben an ihn wissen wir, dass er der wahre König ist. Wir wissen, dass er König aller König und Herr aller Herren ist. So wie wir das in der Offenbarung, Kapitel 17, Vers 14 lesen. Die werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden. Denn er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Jesus ist tatsächlich der wahre König. Und er wird sein Königreich endgültig aufrichten. Selbst über dem Kreuz ließ Pilatus in hebräisch, in lateinischer und in griechischer Schrift, in den drei Sprachen, die die damalige Welt verstand, über das Kreuz schreiben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und die Juden wollten dieses Schild wegnehmen lassen. Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, ist geschrieben. Deutlicher kann doch Gott gar keine Zeichen setzen. Jesus am Kreuz wird nochmals von einem römischen Herrscher bestätigt. Ob er daran geglaubt hat oder nicht, ist nicht entscheidend. Aber es steht über seinem Kreuz, Jesus von Nazareth, der König der Juden. In drei Sprachen, Hebräisch, Lateinisch, Griechisch. Damaligen bekannten und bedeutenden Sprachen. Gehörst du zu diesem König? Vielleicht denkst du, das ist eine komische Frage, ob ich zu diesem König gehöre. Das ist aber nicht so. Denn es ist von größter Bedeutung, ob ich zu diesem König gehöre oder nicht. Denn nur wer zu diesem König gehört, der wird an seinem Königreich teilnehmen. Nur wer diesem König gehört, der kann wirklich Advent leben auf das zweite Kommen Jesu. Denn nur wer zu diesem König gehört, wird teilhaben an seinem Königreich. Und wie können wir jetzt zu diesem König kommen, wenn er doch vor 2000 Jahren, bald 2000 Jahren in dieser Welt war? In der Offenbarung, Kapitel 7, Vers 14 lesen wir, diese sind es, die gekommen sind aus dem großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Das ist die Lösung. Wenn unsere Kleider gewaschen werden im Blut des Lammes, ist ein Bild. Natürlich, wenn wir Kleider im Blut waschen, sind sie nachher nicht weiß und hell. Aber wenn wir die Kleider im Blut des Lammes waschen, dann sind sie hell. Das heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir unser sündiges Wesen erkennen, und unsere Sünde bekennen, dann macht Gott uns rein und heilig. Dann sind wir in seinen Augen gerecht und dann sagt er, du bist mein Kind, du bist ein Königskind und du bist rechtmäßiger Erbe in meinem Reich. Dies meint, dass wir an Jesus glauben, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Ist dein Leben mit Gott wirklich in Ordnung? Sind dir deine Sünden vergeben? Weißt du, ob du ein Königskind bist oder denkst du nur, ich hoffe, Gott ist mir dann gnädig? Wir dürfen heute wissen, ob wir erlöst sind, ob wir Königskinder sind oder nicht. Das ist Gnade Gottes. Das ist nicht Einbildung oder dass wir uns etwas anmaßen würden, sondern Gott hat es in seinem Wort deutlich gesagt, dass wir wissen können, ob wir Kinder, seine Kinder sind. Und wer das nicht so richtig weiß, und wer denkt jetzt, irgendwie ist diese Frage in meinem Leben gar nicht geklärt. Wenn ich jetzt sterben müsste, ich hätte keine Ahnung, was mit mir geschieht. Ich kann nur hoffen, dass ich dann irgendwie gut wegkomme. Dann möchte ich Sie oder dich einladen, zu diesem König zu kommen. Es gibt nichts, das zuverlässiger ist in dieser Welt, als das, was Gott getan hat, indem er seinen Sohn gesandt hat und dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Nichts Zuverlässiges. Nichts hat mehr Bestand in unserem Leben als das, weil das über unser Leben hinausgeht. Weil da nicht nur das Diesseits beantwortet wird, sondern unser Jenseits, wie es weitergeht. Und ich bin gerne bereit, wenn jemand da ungewiss ist, das aufgrund der Bibel aufzuzeigen und auch zu zeigen, wie wir Kinder Gottes werden. Ist gar nicht so schwierig. Wissen Sie, was das Schwierigste ist? Das Schwierigste ist unser Stolz, um Kinder Gottes zu werden. Wir brauchen nämlich keine Leistung zu bringen. Wir müssen nur unseren Bankrott bekannt geben und Gott bitten, dass er unser Leben neu macht. Und er wird es tun. Ganz bestimmt. Es sind viele in diesem Raum, die das bestätigen können. Und als Drittes, ein besonderes Empfängnis. Maria stellt nun eine Frage, die uns sicherlich auch auf den Lippen gelegen wäre. Wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Würde ja jeder von uns gefragt haben. Die Frage ist berechtigt. Maria kennt noch keinen Mann. Natürlich hat Maria nicht vergessen, dass sie mit Josef verlobt ist und sagt, ich kenne keinen Mann. Und dann kommt sie später in den Sinn, ja doch, ich habe ihn ja noch mit dem Josef verlobt. Warum sagt sie dann, dass sie von keinem Mann weiß, wenn sie mit Josef verlobt ist? Dieses Wort, welches hier benutzt wird, braucht man dazu, um die geschlechtliche Beziehung zu beschreiben. Ein Beispiel finden wir im ersten Buch Mose, wo es heißt, Adam erkannte sein Weib und sie ward schwanger. Das Erkennen in dieser Art ausgedrückt hat viel tiefere Bedeutung als bei uns, ich kenne jemanden. Das Erkanntsein drückt hier eigentlich die Verbindung von Mann, die geschlechtliche Verbindung von Mann und Frau aus. Und dies meint Maria, wenn sie sagt, ich kenne noch keinen Mann. Ich habe also noch keinen Mann erkannt, wie soll ich dann ein Kind bekommen können? Natürlich ein durchschlagender Beweis dafür, dass Maria wirklich noch Jungfrau war. Und Gabriel hat diese Frage auch tatsächlich so verstanden, wenn sie sagt, ich weiß von keinem Mann oder ich kenne keinen Mann. Denn er beschreibt ihr nun, wie sie das Kind empfangen wird, eben nicht dadurch, dass sie Josef erkennt, sondern der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das ist ein einmaliges Ereignis in der Weltgeschichte. Das hat es nur einmal gegeben und wird es kein zweites Mal mehr geben. Der Höchste wird an dir handeln, denn er wird ja auch Sohn des Höchsten genannt werden. Gott selbst wird den Nachkommen in den Leib der Maria legen. Und wie wird das geschehen? Das können wir nicht schlüssig erklären und beantworten. Nur eines können wir vom Wesen Gottes sehen, was uns vielleicht helfen kann zu verstehen, wie so etwas geschehen kann. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat die ganze Welt erschaffen. Und wie hat er das gemacht? Wie hat er die Welt erschaffen? Gott schafft durch sein Wort. Das ist ein Wesenszug Gottes. Gott spricht, es geschieht. Gott sagt, es werde Licht und es wird Licht. Gott sagt, es komme hervor Tier und es kommen Tiere hervor. Gott spricht und es geschieht. Gott nimmt nicht einen Meißel in die Hand und beginnt zu hämmern. Gott spricht und es geschieht. Das ist ein Wesenszug Gottes. Und Gott hat bis heute die Möglichkeit zu sprechen und wenn er spricht, geschieht's. Und so stelle ich mir vor, so heißt es übrigens auch im Psalm 33, denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er es gebietet, so steht's da. Das ist Gottes Wesen, Gottes Art. Und so stelle ich mir vor, dass Gott sprach und nun geschieht, was er gesprochen hat. Er spricht, der Same, mein Sohn, soll in die Maria kommen, soll Maria empfangen. Und indem der Heilige Geist über sie kommt und die Kraft Gottes überschattet sie. Deshalb wird nun das heilig sein, was geboren wird. Deshalb wird es Gottes Sohn genannt werden, denn Gott hat es geschaffen. Wäre der Herr Jesus nicht geschaffen vom Heiligen Geist, sondern nur erfüllt mit dem Heiligen Geist, so wäre er ein bloßer Mensch, ein sündiger Mensch gewesen. Vielleicht der größte Prophet, aber nie und nimmer der eingeborene Sohn Gottes. Und die Jungfrauengeburt oder die Jungfrauenempfängnis, müsste man sagen, ist einer der grundlegenden Überzeugungen des christlichen Glaubens. Dass Maria noch keinen Mann erkannt hat und dass der Same, der Sohn, der in ihren Leib gelegt wurde, von Gott selbst hineingelegt wurde. Um Maria in ihrem Glauben zu stärken, berichtet Gabriel, dass Elisabeth auch schwanger geworden ist, obwohl sie in hohem Alter steht und als unfruchtbar galt. Mit anderen Worten sagt doch Gabriel, du siehst, oder er sagt es ja auch direkt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Elisabeth, die alte Frau, die noch nie ein Kind hatte, bekommt ein Kind. Bei Gott ist kein Ding unmöglich und so hat Gabriel auch ihren Glauben gestärkt. Und viertes, eine besondere Bereitschaft. Maria stand bestimmt sofort vor Augen, was es für Folgen haben könnte, wenn sie nun schwanger wird, ohne dass sie verheiratet war. Es hätte sie das Leben kosten können, sie hätte als Hure verachtet werden können. Ihr ganzes Leben wäre vielleicht sogar verpfuscht gewesen. Josef wollte sie ja verlassen, der wollte gleich verschwinden. Kann man ja verstehen. Ich meine, wenn ich mit jemandem befreundet wäre und sie dann ein Kind erwartet, dann würde ich mir auch meine Gedanken machen. Das hat auch Josef gemacht. Nur die Bibel kennen, wissen, dass Gott dann zu ihm gesprochen hat und dass er das dann nicht gemacht hat. Und Maria sagt, trotz allen Folgen, die auf sie warteten, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ein Bibelausleger besser sagte dazu, Maria hat die Frau wieder zu Ehren gebracht. Der Unglaube der Eva hat Sünde und Tod gebracht. Der Glaube der Maria dagegen zum Erlöser von Sünde und Tod verholfen. Und hier tun wir in der Tat gut daran, wenn wir Maria nachahmen. Ihrem Beispiel der Selbstverleugnung folgen. Nicht, dass wir sie verehren, sondern dass wir dem Beispiel der Selbstverleugnung folgen. Sind wir bereit, für unseren Herrn Opfer zu bringen? Sind wir bereit zu sagen, ich bin des Herrn Knecht oder Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, egal was für Folgen, egal ob es für mich in dieser Welt Vor- oder Nachteile bringt, ich bin bereit. Ich bin bereit, Opfer zu bringen. Ich bin bereit, mich zu investieren. Ich bin sogar bereit, mich verbrauchen zu lassen für dich, Herr. Ein Beispiel für einen, der sich verbrauchen ließ, ist Paulus. Und viele, die in der Nachfolge standen, die sich verbrauchen ließen. Sind wir bereit, uns mit allem, was wir haben, in seinen Dienst zu stellen, wie Maria? Sind wir bereit, ihrem Beispiel und vielen Beispielen von Menschen, die Jesus nachfolgten, zu folgen? Ich komme zum Schluss. Ich fasse zusammen. Der König wird kommen. Und wenn ein König kommt, dann muss ja, und wenn das der König aller Könige und Herr aller Herren ist, muss doch irgendetwas Besonderes da geschehen. Und es gibt viele Besonderheiten in dieser Zeit, wie Jesus in diese Welt kommt. Und wir haben jetzt nur vier gesehen und nur bei der Ankündigung seiner Geburt. Besonders ist die Situation, dass der Engel Gabriel in das Gebiet in Galiläa kommt und Gott sich eine Frau ausersehen hat aus einer unwürdigen Gegend, um seinen Sohn in diese Welt zu bringen. Wir sehen auch, dass die Ankündigung besonders ist. Maria wird durch einen Engel Gottes benachrichtigt, dass sie einen Sohn gebären wird. Und es wird eine besondere Empfängnis sein, die einzigartig in der ganzen Weltgeschichte steht. Es gibt übrigens noch solche, die behaupten, sie seien auch unbefleckt empfangen worden und so weiter. Es gibt sogar die sagen, dass die Maria selber so empfangen wurde wie Jesus, also auch unbefleckt. Das stimmt natürlich alles nicht. Nur einmal ist das geschehen. Nur einmal da, als der König und Herr der Erde in diese Welt kam. Nur dann hat Gott eine Ausnahme gemacht. Und er hat nicht Naturgesetz gebrochen, sondern er hat das Naturgesetz gehalten, weil zum Naturgesetz gehört für uns Gläubige, dass Gott spricht und es geschieht. Gott muss nie ein Naturgesetz durchbrechen, weil er selber Naturgesetz ist. Wenn er spricht, dann geschieht. Das ist eine stehende Tatsache. Also wir haben ein ganz besonderes Empfängnis. Eine Jungfrau, die noch nie einen Mann erkannt hat, wird schwanger. Das war Maria mit dem Sohn Gottes. Und wir haben eine ganz besondere Bereitschaft einer jungen Frau, die sagt, mir geschehe, so wie der Herr will. Gott ist auf die Erde gekommen. Dieses scheinbar unbedeutende Ereignis in Nazareth hat bis heute die Welt beeinflusst und bewegt. Es war nichts auszurotten, was da geschehen ist. Wir sind das Zeugnis dafür. Wir kommen hier zusammen. Warum? Weil Jesus in diese Welt gekommen ist. Der Saal wäre leer heute, wenn das nicht geschehen wäre. Es gäbe keine Gemeinden. Vielleicht hätten wir einen Tempel hier, ich weiß nicht. Aber es gäbe keine Gemeinden mehr. Das hat die Welt bis heute beeinflusst und wird das weiter tun. Und wir dürfen uns darüber freuen, dass Jesus wirklich der wahre Sohn Gottes ist. Und Paulus schrieb den Philippern: Er, Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Ist das nicht großartig? Gott wird Mensch. Und Gott fällt nicht vom Himmel als ein erwachsener Mensch, sondern Gott wird Mensch, indem er zuerst in eine Frau, wenn ich mal so sagen, hineingelegt wird und dann geboren wird. So zerbrechlich kommt Gott in diese Welt, um uns gleich zu sein. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken. Danken, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Ich danke dir, dass du das Geringe auserwählt hast, in Nazareth, die Maria. Ich danke dir, dass du in großer Schwachheit in diese Welt gekommen bist, Herr Jesus, und dass du eine Erlösung für uns geschaffen hast. Du hast den Weg der Niedrigkeit gegangen. Du hast ihn niedrig begonnen und du hast ihn niedrig aufgehört. Herr, du bist gestorben für unsere Sünde am Kreuz und wir danken dir. Und wir danken dir, dass wir wissen, dass das nächste Mal du kommen wirst in Macht und Herrlichkeit. Sichtbar für die ganze Welt, dass du der König der Könige und der Herr der Herren bist. Und wir wissen, dass du dann dein Reich aufrichten wirst. Und auf diesen Tag, Herr, freuen wir uns. Und auf diesen Tag warten wir. Wir beten dich an, du König aller Könige und du Herr aller Herren. Amen.